Wenn jemand gespielt hat und das ganze Geld verloren hat, ist er zuerst wie in einem Rausch drin und plötzlich ist Geld weg und er ist stocknüchtern von einer Sekunde auf die andere.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Clara Hürlimann und dieses Mal geht es um Spielsucht. Welche Warnsignale sollte man beachten? Wie findet man den Weg heraus aus der Sucht oder unterstützt das Umfeld dabei? Diese und weitere Fragen beantwortet mir gleich Hildegard Seebacher. Sie ist Psychotherapeutin und berät Betroffene bei der Suchthilfe Tirol. Bevor wir ins Gespräch starten, gibt es noch drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. In Österreich wird davon ausgegangen, dass etwa 40.000 bis 60.000 Menschen von Glücksspielsucht betroffen sind. Dabei geht es um Automatenspiel und Glücksspiel im Casino. Bei Online-Glücksspiel werden rund 60.000 Menschen als stark gefährdet oder bereits abhängig eingeschätzt. Auf der Website des Finanzministeriums kann man einen Glücksspielsucht-Selbsttest durchführen. Hallo Hildegard, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie beginnt denn Spielsucht? Also was sind so Anzeichen dafür, dass Spielverhalten problematisch wird?
Gibt mehrere Möglichkeiten, das zu sehen. Also wenn man viel zu viel Zeit mit Spielen verbringt, wenn man zu viel Geld einsetzt dafür, wenn man andere Aktivitäten, Interessen zurückstellt, wenn die Interessen eben sich immer einschränken. Das ist so, was man von außen sehen kann. Problematisch wird aber eine Sucht und eben auch die Spielsucht immer dann, wenn man sie für was einsetzt, also das Spielen jetzt für was einsetzt, wofür es eigentlich nicht gedacht ist. Das Spielen ist ja ein ganz wichtiger Teil von unserer Menschwerdung, sage ich jetzt, auch von unserer Entwicklung. Ich weiß nicht, wie viel Prozent des Könnens wir übers Spielen gelernt haben. Das Spielen ist ja ganz was Wichtiges im sozialen Kontext. Also Konkurrenzkämpfe spielerisch auszutragen ist super. Aber wenn man das Spielen einsetzt für vor allem Selbstwertsteigerung, jetzt sage ich jetzt als ganz einen wichtigen Punkt, oder um aus dem grauen Alltagsleben auszusteigen, um abzuschalten, um Sorgen zu vergessen, um Stimmungen zu beeinflussen, zu verändern, um Dinge nicht spüren zu müssen, da wird es immer gefährlich. Also das ist dann der Missbrauch.
Gibt es da so gewisse Phasen, nach denen die Sucht üblicherweise abläuft?
Ja, ganz häufig beobachten wir den Start einer Spielsucht mit einem hohen Anfangsgewinn. Muss nicht immer sein, aber es ist sehr häufig. Und hoch heißt jetzt relativ zum Einsatz. Und ihr habt da ganz ein altes Beispiel, ich glaube, es sind schon fast 20 Jahre her, dass das mir jemand erzählt hat, der hat mit einem so einem Brief los am Moped gewonnen und war im Dorf der King, der war Jugendlicher. Und das war so ein extremer Kick und das war der Start seiner späteren Spielsucht. Aber ganz oft berichten Leute mit relativ wenig Geld einen sehr hohen Gewinn gemacht und das hängt sich fest. Also diese Erfahrung vergisst man immer. Und es ist nicht nur mit viel Geld verbunden, sondern auch mit ganz viel Selbstwert und Macht.
Erfolgserlebnis.
Genau. Dann ist die erste Phase, die nennt man die Gewinnphase, nicht weil man immer gewinnt, sondern weil man gewinnt einmal, man verliert einmal. Aber insgesamt ist eine nette Abwechslung, ein Zeitvertreib, was Neues. Also es ist für mich persönlich ein Gewinn. Irgendwann einmal wechselt der Betroffene nachher in die Verlustphase und das hängt mit einer Sache zusammen, nämlich, dass er die Fähigkeit verliert, einen Gewinn, wenn er ihn macht, einzustecken und aufzuhören zu spielen. Also wenn ich in der Phase dann einen Gewinn mache, dann werde ich den gleich wieder einsetzen. Dann kann ich ihn nochmal verdoppeln. Das heißt, ich höre erst auf zu spielen, wenn ich das ganze Geld verspielt habe, verloren habe. Man kann also nicht mehr gewinnen. Und da verändert sich auch noch die ganze Stimmung. Da geht es dann nicht mehr, vielleicht gewinne ich heute, spiele ich mal ein bisschen toll, sondern ich muss halt spielen, um den Verlust von gestern wieder einzuholen, wieder wettzumachen. Also dieses Chasing nennt man das, dem Verlust nachzujagen. Und da wird der Druck noch extrem. Dann gibt es zwei so Grenzen, die überschritten werden, wenn man nicht davor aussteigt. Das erste ist, dass ich um Geld spiele, das gar nicht mir gehört. Dann wird der Druck auch nochmal größer, weil ich muss das Geld ja irgendwann zurückgeben oder zurückzahlen. Und wenn ich immer noch nicht aussteige, dann kommt irgendwann die nächste Hürde oder die nächste Grenze, die überschreite, dass ich nämlich mit illegalen Mitteln probiere, zu Geld zu kommen. Ob das jetzt eine Unterschriftenfälschung ist, ob ich von meiner Ehefrau das Geld aus der Geldtasche auflade, ob ich meine Kellnergeldtasche hernehme, bis hin zum Raubüberfall. Ja, also da gibt es nachher auch noch Abstufungen, aber irgendwann einmal muss ich unbedingt zu Geld kommen und da sind meine moralischen Vorstellungen noch nicht mehr, die halten mich nicht mehr ab davon. Und da sind wir nachher natürlich eben vom Richter irgendwann einmal und im Gefängnis.
Gibt es so gewisse Risikofaktoren, die einen anfällig machen, dass man quasi in das Problematische reinschlittert?
Es gibt ganz oft Prädispositionen in der Familie. Sehr oft ist auch in der Familie, also Eltern, Großeltern, Spielsucht schon da. Oder das Spielen ist halt einfach Teil der Familienkultur oder überhaupt der Kultur. Es braucht immer eine Vulnerabilität der Persönlichkeit durch verschiedene Erlebnisse, es kann ganz vieles sein. Ja, etwas, was ich dann durch das Spielen behandeln kann, unter Anführungszeichen. Was bei der Spielsucht sehr häufig ist, ist eine schwierige Vaterbeziehung. Drei Möglichkeiten, entweder war der Vater gar nicht anwesend, sprich gestorben, Scheidung oder halt überhaupt nicht in der Familie präsent. Oder der Vater war schwach, krank. Häufig eben auch suchtkrank. Oder der Vater war oder ist tyrannisch, sehr bestimmend, sehr patriarchalisch. Das sind ganz häufig, also ich weiß jetzt im Prozentsatz nicht auswendig, aber über 80% Hintergründe von Menschen mit Spielsuchtproblemen.
Welche Formen gibt es von Spielsucht?
Früher war weitaus am häufigsten das Automatenspiel verbreitet. Das ist jetzt schon lange nicht mehr so. Also jetzt ist wirklich von den Online-Spielen abgelöst. Das ist jetzt das große Thema.
Also das könnt ihr quasi auch in der Beratung beobachten,
ja,
wahrscheinlich,
oder? Ja. Mhm. Über Online gibt es viele, also kann man Poker spielen, kann man Roulette spielen, kann man natürlich auch diese Slot-Machines spielen.
Und unterscheiden sich da die Geschichten so vom Einstieg oder wie man da reingeratet hat, sind es im Prinzip ähnliche Muster?
Natürlich, wenn man früher ins Casino gegangen ist, das war nachher meistens ein besonderer Anlass, das fällt jetzt flach beim Online-Hinweis oder jemanden, der mich dazu bringt, das ist natürlich immer noch vorhanden. Irgendjemand, der sagt, boah, das ist eine super Seite oder die sind wirklich ernst zu nehmen, die sind seriös, die zahlen auch Gewinne aus. Also ganz oft ist es so, dass ich einen Hinweis von jemand anderem kriege. Aber es ist nicht mehr so ein festlicher Anlass, ein besonderer Anlass, sondern das geht so nebenbei.
Welche Auswirkungen hat denn Spielsucht für die Betroffenen und fürs Umfeld da?
Ja, die erste Auswirkung ist natürlich auch finanzielle. Also das ist so das Besondere bei der Spielsucht, dass ich eben mehr Geld verspiele, als ich habe. Dass ich Schulden anhäufe, dass ich mir Geld ausleihe, dass ich mich dann zurückziehe, dass ich, wenn ich mir Geld ausleihe von privaten Personen, von Freunden oder auch von Verwandten oder so, dass ich nachher das Geld unbedingt zurückgeben will. Da ist ja ein hohes Ehrgefühl da. Wenn ich das nicht kann, dann ist der Druck natürlich auch sehr groß. Dann gehe ich am besten nicht mehr auf die Straße, weil was ist, wenn ich den Freund treffe? Dann muss ich ihm sagen, ich habe das Geld nicht zum Zurückgeben. Schlaflosigkeit, Nervosität, Reizbarkeit. Man kann sich nicht mehr konzentrieren aufs Eigentliche. Das Umfeld leidet mit, das Umfeld kriegt das natürlich mit, diese Verhaltensveränderungen. Kann aber lange Zeit es nicht zuordnen, außer man hat schon irgendwelche Erfahrungen mit Spielsucht gemacht. Bei stoffgebundenen Suchten, wie jetzt zum Beispiel im Alkohol, da riecht man es, man merkt, dass jemand betrunken ist. Das fällt ja beim Spielen alles weg. Also lange Zeit kriegen die Angehörigen schon mit, dass irgendetwas im Busch ist, aber sie wissen nicht was. Meistens ist dann eh so, dass ein Kredit fällig gestellt wird oder dass irgendein Riesenbetrag weg ist oder dass man die Miete nicht mehr bezahlen kann. Meistens ist irgendein finanzieller Aufrüttler, der das Ganze nachher ins Laufen bringt, wo nachher die Menschen auch zu uns in die Beratungsstelle kommen.
Dass es aber eigentlich dann erst aufkommt, wenn es schon recht gravierend ist finanziell.
Ja. Mhm. Ist auch ein Zeichen von eigentlich allen Suchterkrankungen. Es braucht, ich sage immer, einen Wachrüttler dazu, dass man da irgendwas verändern kann. Solange das irgendwie noch zu handeln geht, tut man nichts, geht man nicht in eine Suchtberatungsstelle natürlich.
Wenn man es dann bemerkt, also im Familien- oder Freundeskreis, was kann man da tun, wenn man die Warnsignale sieht?
An erster Stelle würde ich jetzt auch sagen, selber Beratung in Anspruch nehmen, Angehörigenberatung. Ganz wichtig, dass wir da sein, kostenlos, anonym kann man bleiben, wenn man will. Da kann man nämlich noch besprechen, wie man das am besten anspricht. Das Ansprechen ist notwendig, aber es wäre nicht gut, auch wenn es sehr nachvollziehbar ist, wenn man das so vorwurfsmäßig macht, sondern wenn man schon im Hintergrund weiß, dass das eine Krankheit ist, dann kann man damit anders umgehen. Man muss Verhaltensweisen des Betroffenen nicht persönlich nehmen. Das ist gerade bei Angehörigen oft so, der tut mir das zu Fleiß, jetzt haben wir geredet, jetzt hat man es hoch und heilig versprochen, dass es sich ändert und das tut es schon wieder. Also, dass man einfach da Hintergrundwissen auch kriegt, damit man gut damit umgehen kann. Was bei der Spielsucht ist, dass die Angehörigen sehr wichtig sind, gerade für die Anfangszeit, nämlich was die Finanzverwaltung betrifft. Also Spieler, solange sie Geld haben, werden spielen. Das ist, wenn man Alkoholkranken Bier oder Wein vor die Nase stellt, dann wird er dann auch trinken. Also am Anfang ist ganz wichtig, dass die Angehörigen diese, oder auch Bankbetreuer, wenn es keine neuen Angehörigen gibt, diese Finanzverwaltung übernehmen oder zumindest Kontoeinsicht haben, also da eine Kontrolle ausüben, damit der Betroffene eben nicht mehr frei sein Geld verwenden kann.
Am Anfang. Mhm. Bis der Betroffene dann quasi die Sucht soweit unter Kontrolle hat.
Genau, es braucht am Anfang immer ein bisschen Abstand vom Suchtgeschehen. Man muss Dinge wieder lernen, man muss das Geld wieder richtig einschätzen. Die meisten verlieren ja so ein bisschen
Bezug.
Den Bezug, ja. Genau. Ist ja etwas, womit die Spieleanbieter spielen, gell? Also warum ist in den Casinos Plastikgeld, also in Form von Jetons da und nicht normales Geld? Weil man eben den Bezug verliert.
Also als betroffene Person selber, wie findet man da denn dann den Weg hinaus aus der Sucht und was für Unterstützungsangebote gibt es?
Ja, also ganz wichtig auch für die Betroffenen und noch fast wichtig ist für die Betroffenen, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen, eben in der Beratungsstelle, wo sie auch ganz viel Informationen über ihre Sucht kriegen, weil es ist für die Betroffenen gleich wichtig wie für die Angehörigen, das als Krankheit verstehen zu lernen, damit man nicht sich selber so abwertet und meint, ich muss einfach hart sein und stark sein und mit zusammenreißen oder so. Ja, mit dem ist nicht getan. Dann braucht man Begleitung für die ganzen Finanzsachen, eventuell auch mit Bankbetreuern. Eventuell braucht man Hilfe durch die Schuldnerberatung, also Privatkonkurs oder was auch immer. Dann stellen wir die Verbindungen her oder informieren die Menschen darüber. Dann gibt es natürlich medizinische Hilfe, also in Form auch von Medikamenten, die beruhigen können, die Störungen, die sich vielleicht hinter der Sucht verstecken. Depressionen, Angststörungen sind ganz häufig, dass man die medikamentös gut behandeln kann auch. Es gibt auch stationäre Therapien, also für Menschen, die jetzt schon lang in der Sucht drin sind und tief in der Sucht drin sind, ist vielleicht wirklich notwendig, dass sie mal eine Zeit lang, das sind meistens 6 bis 8 Wochen, stationär einen Abstand kriegen und Zeit haben, sich mit sich selber zu beschäftigen und auf sich zu schauen. Auch da haben wir die Adressen und Telefonnummern und die Abläufe, also informieren wir die Leute. Wir haben eine Gruppe, eine Spielergruppe, die hat jetzt gerade wieder im November neu begonnen, die hat jetzt auch Sommerpause gemacht, findet alle 2 Wochen am Abend statt, am Donnerstag. Alles kostenlos, wo man teilnehmen kann, wo man sich auch mit Gleichbetroffenen austauschen kann, was extrem wichtig ist, auch das Gefühl zu haben, ich bin nicht allein mit dem Problem, da gibt es andere, denen ist ganz ähnlich gegangen. Da kann man sich mit sich selber ein bisschen aussöhnen auch.
Weil es dann ja sonst eher isoliert, oder? Wenn man, also so wie du es vorher beschrieben hast.
Genau.
Ja. Wenn man die Sucht überwunden hat oder wenn man Therapie gemacht hat und es soweit im Griff hat, wie schafft man es, dass man da nicht wieder rückfällig wird oder nicht wieder reinrutscht?
Ja, das sind alles so schwierige Begriffe. Sucht überwunden ist eh schon besser als geheilt.
Ja.
Also eine Suchterkrankung ist eben eine unheilbare Erkrankung. Man kann sie aber stoppen, das ist das Tolle, weil es gibt andere unheilbare Krankheiten, da sind wir ziemlich ausgeliefert dagegen, aber bei einer Sucht habe ich schon die Macht, diese Krankheit zu stoppen. Das heißt, ich muss immer irgendwie dranbleiben. Ich darf das nie ganz aus den Augen verlieren. Zu wissen, es kann sein, dass mir das wieder triggert, dass mir wieder ein Vorfall, ein Rückfall, ein Ausrutscher passiert. Und dann, wenn es passieren sollte, nicht mehr so lange warten wie beim ersten Mal, sondern gleich Hilfe wieder in Anspruch nehmen.
Vielleicht da das Umfeld mitnehmen?
Also das nahe Umfeld, die vertrauten Menschen, die müssen Bescheid wissen, damit sie mich unterstützen können. Also da muss ich meine Scham überwinden, aber wenn das Menschen sind, die wirklich, die wollen, dass es mir gut geht, dann ist es auch wichtig, dass die Bescheid wissen.
Gibt es sonst noch so Punkte, wo sich die Spielsucht von anderen Süchten unterscheidet?
Es gibt andere Verhaltenssüchte auch, so wie die Spielsucht ist, aber Spielsucht ist eben nicht substanzgebunden, was dann auch zur Folge hat, dass es viel schneller geht, diese Stimmungswechslung. Es ist wirklich, wenn jemand gespielt hat und das ganze Geld verloren hat, ist er zuerst wie in einem Rausch drin und plötzlich ist Geld weg und er ist stocknüchtern von einer Sekunde auf die andere. Das ist bei stoffgebundenen Süchten natürlich anders. Da muss man zuerst einmal den Alkohol wieder abbauen, bis man wieder nüchtern ist. Das ist auch sehr gefährlich für die Betroffenen selber, weil sie wirklich von einem High in die totale Depression abstürzen können oder in die extreme Aggression. Also Menschen, die direkt vom Spielen kommen und alles verloren haben, die sind in einem absoluten emotionalen Ausnahmezustand. Das andere ist auch, wenn Spieler kein Geld haben, also das ist ganz oft so gegen Ende des Monats, dann haben sie überhaupt kein Problem damit, nicht zu spielen. Aber kaum kommt das Gehalt wieder aufs Konto, ist die Versuchung wieder extrem groß. Also es ist viel volatiler von dem her als bei stoffgebundenen Süchten.
Gibt es so falsche Annahmen zum Beispiel, die euch oft unterkommen in der Beratung oder Dinge, die man vielleicht, wo man ein falsches Bild hat?
Von den Betroffenen jetzt?
Mhm.
Also Spieler haben ganz oft ein magisches Denken. Also sie entwickeln gewisse Rituale. Also so der Klassiker früher bei den Slot Machines war, ich gehe mit dem rechten Fuß dahin und drücke schnell oder langsam auf die Taste. Oder sie haben ihren Automaten, solche Sachen. Oder sie entwickeln Systeme, sichere, unter Anführungszeichen, Systeme, wo sie gewinnen müssen. All diese Sachen werden ja gefördert von den Spieleanbietern. Also jetzt gerade diese Systeme, warum haben die Casinos über den Roulette-Tischen die letzten, jetzt weiß ich gar nicht, 5, 6 Runden die Nummern? Genau, weil ein Spieler sieht die Nummern und fängt an, da irgendein Muster herauszuerkennen. Wir wissen alle, es ist kein Muster dahinter, sondern es ist eben die Wahrscheinlichkeit, Zufall.
Und so was das Umfeld vielleicht denkt über die Sucht?
Ganz oft kommt Unverständnis. Und jetzt, wo so viel passiert ist und wo wir vielleicht jetzt mit Mühe und Not die Schulden wieder in den Griff gekriegt haben, jetzt wird er das wohl nicht mehr tun, jetzt wird er wohl gescheit genug sein. Also so das Denken, dass das mit logischen Argumenten einfach in den Griff zu kriegen ist.
Wenn man es genug will, quasi. Dann.
Ja, oder wenn man es verstanden hat. Also das gleiche Denken haben Betroffene schon auch, vor allem wenn sie nach einer Zeit weg sind und stabil sein, sich auch emotional gut finden. Na jetzt kann mir das nicht mehr passieren. Gerade 20 Euro. Also diese Erfahrung müssen Betroffene vielleicht auch öfters machen, dass es ein bisschen Spielen nicht geht, wenn man schon einmal süchtig geworden ist davon.
Danke fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.